Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Speed Change Repeat. Heute nur mit Jonathan Fafferoth, ohne Benjamin Lehmann. Zu Gast bei Dirk Evanson. Evanson, sorry, jetzt habe ich deinen Namen echt falsch ausgesprochen. Gerade eben habe ich dich noch gefragt, wie ich den rausspreche. Genau, Dirk, wir fangen unsere Folgen eigentlich immer gleich an. Und ich würde dich jetzt im Endeffekt bitten, einmal für unsere Zuhörer, quasi so Storytelling-mäßig durch dein Leben, aber auf Professional-Ebene durchzugehen. Und einmal kurz zu erzählen, was so dein Weg war, was dich auf deinem Weg geprägt hat und wo du heute bist und wie es im Endeffekt dazu gekommen ist.
Klar, gerne. Deutsch-Amerikaner, das ist vielleicht halb privat, halb beruflich, aber das hat auch das geprägt, was ich heute mache. Ich habe Politologie studiert und bin dafür nach Berlin gegangen und ich kam, die Mauer fiel, daraus kann man ablesen, wie alt ich bin. Das hat natürlich nicht nur wie die Faust aufs Auge gepasst, was das Thema angeht, weil man Geschichte live erlebte und zum Teil versuchte auch mitzugestalten, aber auch, dass eigentlich viele Lehrbücher, die man zu dem Zeitpunkt schon mal über Bord werfen konnte. Also sprich, genau in einem so extrem dynamischen Umfeld zu sein. Und in diesem dynamischen Umfeld, was ja gerade auch Berlin betroffen hat, also was die Stadt an sich angegangen ist, war es auch sehr spannend, weil einer meiner ersten Arbeitgeber noch als Student war damals Scholz & Friends, und zwar nicht die Hamburger Mutter, sondern eine kleine Tochter von Leuten, die vorher auch keine Werbung gemacht haben. Und das war eine sehr prägende Erfahrung, weil es diesen Fokus auf Kommunikation natürlich dann gab und es einerseits eine Werbeagentur war, die sich aber weniger mit den reklamegetriebenen Produkten, sondern eher mit contentgetriebenen Produkten beschäftigt hat. Und das in einer Zeit, in dem sehr viel neu erfunden wurde, auch gerade in Ostdeutschland sehr viel neu entstanden ist. Und das im Hintergrund Rechtsanwälte und politisch getriebene Menschen waren und das eben auch das geprägt hat. Also sprich, in diesem Umfeld, das hat sehr stark geprägt, wo ich hingegangen bin. Ich hatte auch gleichzeitig mich in meinem Studium um Kommunikation gekümmert. Also von daher war das alles so aligned und das war ein glücklicher Zufall. Nicht nur, dass ich da reingekommen bin, das war ein Studentenjob, wo ich am Empfang gesessen habe. Nachher war ich Geschäftsführer. Und das zeigt auch, welche dynamische Zeit das war, dass ich im richtigen Zeitpunkt, im richtigen Ort war. Das ist zum Teil einfach Glück. Und dann das Glück natürlich zu nutzen, ist die eine Frage. Und da ich nicht als Werber sterben wollte, bin ich da raus. Hab dann nochmal eins und wollte auch ins Ausland. Es war immer der Drang, weil ich immer einen Fuß auf dem anderen Kontinent hatte, einen Drang über die deutsche oder zum Teil auch über die europäische Grenze hinauszudenken. Und war dann in Abu Dhabi für eine Branding-Agentur, hervorragende Branding-Agentur, aber spannend war es insbesondere, weil ich dachte, das ist jetzt mal ein anderes Betriebssystem. Ich war vorher vor allem im Westen zuständig, tätig, also in Europa, hatte natürlich Kontakte nach Nordamerika, hatte auch damals Geschäfte in Südamerika, aber auch europäisch im Endeffekt geprägt und gehe dann eben nach Abu Dhabi, arabisch, und deren Blick auf uns war für mich, glaube ich, der spannendste Teil davon, abgesehen von der kulturellen Erfahrung. Und daraus kam plötzlich ein Ruf aus Deutschland, die Automobilindustrie transformiert sich, das ist auch eine Kommunikationsaufgabe, dorthin. Und das von dem damaligen neuen Präsidenten des Verbandes der Automobilindustrie. Und das hat mich zweierlei gereizt. Einerseits kommt der Präsident nicht aus unterschiedlichen politischen Lagern. Und zweitens ist der Change immer definiert dort, wo es nicht bequem ist. Immer dorthin, wo es weh tut vielleicht auch. Dort, wo es Wandel gibt, wo man sich auch ein bisschen in die, wirklich ins Räderwerk reinbegibt und guckt und tut und macht, was man kann. Und das habe ich dann 8,5 Jahre gemacht und dann bin ich rausgegangen nach 8,5 Jahren. In dieser Transformationsphase, interessanterweise, dann gab es, ich habe gekündigt und 2 Wochen später ist der Dieselskandal bekannt geworden. Und hatte dann noch 6 Monate in meinem Job. Ich hatte 6 Monate Kündigungsfrist Und das waren bestimmt die intensivsten 6 Monate meines Lebens. Sehr viel Arbeit zu dem Zeitpunkt, relativ wenig Output, aber wenn man den Output sich anguckt, auch neuer Ton, der aber dann auch ein Unikum blieb für eine Zeit lang und dann auch wieder verschwand. Jedenfalls war ich raus und dann haben die mich gefragt, wir haben aber hier noch diese New Beauty World und diese wäre das nicht etwas, wo du uns noch unterstützen könntest? Und das war vor 4 Jahren.
Sehr gut. Auf jeden Fall ja, spannender Werdegang. Und ich habe mir überlegt, vor der Episode habe ich mir überlegt, okay, worüber könnten wir beide uns denn unterhalten? Und bei uns im Podcast haben wir uns ja entschieden, oder da wir, Benjamin und ich, beide der Meinung sind, dass die 2 größten Themen oder sagen wir die zwei größten Challenges für die Menschheit in den nächsten Jahrzehnten eigentlich Themen rund um Nachhaltigkeit und Künstliche Intelligenz sein werden, haben wir gesagt, okay, das ist eigentlich auch das, womit wir, wo wir unseren Podcast quasi fokussieren möchten. Und ja, sagen wir mal, um auf deinen Background quasi zu schauen, hat es natürlich Sinn gemacht, ja zu sagen, okay, wir beide unterhalten uns heute über das Thema Sustainability. Und ich glaube auch im Zuge der, sagen wir mal, New Mobility World, für die du ja auch quasi verantwortlich bist und generell auch deine ganze Erfahrung mit der IAA oder der Automobilbranche, wäre für mich generell die erste Frage, die ich dir gerne stellen würde, wie du den Wandel beobachtet hast, der Automobilbranche in den letzten Jahren und was du davon hältst.
Also ich glaube, dass wenn ich jetzt mal 10, 12 Jahre zurückdenke, so lange ist es ja schon, dass ich quasi in diesem Dreck gearbeitet habe, aber auch davor war ich ja für die Automobilbranche und dann auch mal zwischendurch für die Luftfahrt tätig. Einerseits gibt es das Denken hat sich ja schon lange gewandelt, oder die Wahrnehmung von Sustainability und das Konzept von Sustainability, von Nachhaltigkeit, dass es eben nicht nachhaltig ist, etwas abzubauen, was danach einfach weg ist. Darauf kann man nicht langfristig Geschäftsmodelle oder auch Lebenskonzepte oder wie auch immer entwickeln. Das ist ja schon lange in vielen Köpfen verankert. Das Handeln und das Umsetzen ist immer wie alles, was menschlich ist, eine andere Frage. Und in der Mobilitätsindustrie oder der Automobilindustrie konkreter hat die Automobilindustrie das auch nachvollzogen, so wie die Gesellschaft das gemacht hat. Also ich bin ja auch ein Kind der 80er, damals ging es verstärkt um Umweltschutz, da gab es auch das Klima, aber es gab eben den Umweltschutz, da ging es darum, zum Beispiel, dass man Nachhaltigkeit in der Lieferkette, in der Produktion hat. Und die Automobilindustrie war zu Recht stolz darauf, dass sie gesagt hat, naja, pro neu produzierten Fahrzeug produzieren wir gerade mal einen Putzeimer voll Müll. Das war ein Riesenunterschied zu dem, was vorher da war. Und das heißt, es gab Prozesse, die eben aus der Gesellschaft tatsächlich auch Einzug gefunden haben, die Produktion. Und dann, als ich aus der Jugend dann in das Berufsleben kam, hat sich natürlich das Thema Klima noch in den Vordergrund geschoben. Das Umweltthema inklusive Gesundheitsthema ist natürlich geblieben. Und da gab es natürlich die Beobachtung, dass wir mit einem wachsenden Sektor zu tun haben, mit einer wachsenden Mobilität, und das ist was Gutes, und dass wir es mit und gleichzeitig einem Sektor haben, in dem es Effizienzgewinne gab, die aber einerseits durch das Wachstum aufgefressen worden sind und rückblickend wir auch wissen, dass nicht alles, was in Effizienzgewinn irgendwo stand, auch tatsächlich stattgefunden hat. Das wussten Leute an der Tankstelle sowieso, dass sie nicht wussten, welche Schadstoffe tatsächlich dann immer noch da bleiben, ist nochmal ein anderer Punkt. Und wenn man das betrachtet, war das ein Thema, was wahrscheinlich eher regulativ getrieben war als inhärent. In der Nutzfahrzeugbranche war es etwas anders, weil das viel stärker davon getrieben ist, natürlich von Kosteneffizienz, und das hat was mit Verbrauch zu tun, aber auch dort war es quasi ein stärkeres Schielen auf das, was irgendwo stand, als das, was irgendwo sein sollte. Also sprich ein Fokussieren, wir müssen diese Gesetze oder die Grenzwerte einhalten unter diesen Szenarien, wie sie vorgeschrieben sind, und auszublenden, dass eigentlich das ja nur ein Vehikel war, um ein tatsächliches Ziel zu erreichen. Und dann erstaunt zu tun, dass dieses Ziel ja offensichtlich nicht erreicht wurde. Und sich da unschuldig die Hand in die Hände zu heben von manchen. Und das ist, glaube ich, dieser Spannungsbogen, der wurde eine ganze Zeit lang nicht aufgehoben. Und der hat auch dazu beigetragen, dass der Verkehrssektor als einer der wenigen bis fast der einzige, je nachdem wie groß man oder wie man die Sektoren eben aufteilt, über lange Zeit kein Beitrag zur CO2-Reduzierung beigetragen hat. Es gibt insgesamt eine Unzufriedenheit, eine Ungeduld, ich würde sagen endlich, dass man nicht nur Ziele proklamieren muss, sondern sie erreichen muss. Und die zeigt sich natürlich jetzt auch im Mobilitätssektor. Und ich merke jetzt, oder ich merke in den letzten Jahren, dass quasi etwas, was andererseits, um jetzt auch mal ein positives Bild zu zeigen, dass manche Aktivitäten, die so randständig waren ein wenig oder also eine Nebenaktivität waren, plötzlich ins Zentrum rücken. Also man muss auf der positiven Seite ja sagen, die deutsche Automobilindustrie war der Erfinder des Floating Carsharings. Das ist jetzt auch mittlerweile, glaube ich, 10 Jahre oder noch deutlich länger am Markt. Das ist eine Grundlage von Mobility as a Service, die mittlerweile zur Old Mobility fast zählt, auf der wir jetzt aufbauen. Diese Leistungen sind da, aber wie gesagt, jetzt werden die plötzlich wirklich ins Zentrum geschoben und führen ja auch dazu, dass plötzlich Kooperationen stattfinden, die man vorher sich nicht denken können.
Ja, ich finde, du hast es jetzt gerade eben schon angesprochen, Mobility as a Service. Ich würde gerne über zwei Punkte diskutieren. Einer davon ist halt Mobility as a Service. Wenn du magst, können wir damit anfangen. Der andere ist halt generell das Thema Immobilität. Ich habe so das Gefühl, ich glaube, ich fange mal mit meiner Meinung an, dann kannst du das darauf eingehen und deine Meinung dazu sagen. Und zwar, ich habe so das Gefühl, wenn man sich jetzt so den ganzen Hype um das Thema, sagen wir mal, den Vertical Mobilität anschaut, den es ja wirklich hat momentan, mit den ganzen einerseits Mobilitätsservices und jedem x-beliebigen Startup, das quasi fast wöchentlich dazukommt. Und der andere Teil ist das Thema Elektromobilität. Finde ich, dass Deutschland da ganz klar, also einfach jetzt so wie eine Reaktion im Endeffekt einfach drauf ist und vor allen Dingen auch Europa. Und zwar, du hast zwar gesagt, das Thema Carsharing ist was in Deutschland quasi entsprungen ist. Aber wenn man sich wirklich anschaut, ich sag mal, wenn man die großen Player oder wenn man jetzt über Mobility as a Service spricht oder über Carsharing, dann würde der Autonomalverbraucher direkt an Uber denken oder an, sagen wir mal, vielleicht noch Lyft aus den USA. Und das sind halt, und jetzt kommen halt neue Kooperationen in Deutschland wieder, okay, man hat zwei OEMs, die zusammen kooperieren, was man noch nie gesehen hat. Auch wenn ich denke, dass es bei dieser Kooperation ein relativ ein bisschen verwirrend war, was das Marketing angeht von diesen ganzen verschiedenen Services.
Eindeutig ja.
Aber ich finde, das ist auf der Seite, ist es auf einmal so, okay, in Europa, ja, Mobility as a Service jetzt ein neues Ding. Und das ist halt sowas wie eine Reaktion im Endeffekt auf das, was halt irgendwie aus den USA gekommen ist. Auf der anderen Seite sehe ich zum Beispiel das Thema Elektromobilität, was halt auch ein Riesenthema ist, was auch jetzt, also ich meine, der CEO von Mercedes hat es gesagt, die IAA 2019, das Thema ist E-Mobilität oder Elektrifizierung. Und was auch, wo ich sage, okay, ich bin jetzt nicht so tief drin, aber wenn ich das jetzt durch meine Observation sage ich, okay, ebenfalls eine Reaktion auf einen Player, der quasi, der das Ganze
wird das sein? Das stimmt. Also einerseits gibt es dazu das Narrativ, dass Deutschland immer was erfindet und es dann nicht industrialisiert. Das Faxgerät ist das klassische Beispiel dafür. MP3 auch. Also dann kam plötzlich nicht iTunes Store irgendwie aus Deutschland. Und das ist vielleicht ein anekdotischer Grain of Truth. Aber es ist tatsächlich etwas anderes. Und das ist auch etwas, was mich persönlich sehr getrieben hat in meiner Zeit. Es ist die Ungeduld und Unzufriedenheit mit dem Heute. Und da die auf eine aus meiner Perspektive zu starke Selbstzufriedenheit und Zufriedenheit mit dem Status quo in Deutschland trifft. Das heißt, man erfreut sich darüber, was man ingenieursmäßig machen kann und glaubt, damit ist es fertig, statt zu sagen, und was haben wir jetzt draußen geändert? Und es ist ein konservativer Member of European Parliament, hat das vor fast 2 Jahren, glaube ich, mal formuliert, unfreiwillig, nehme ich an, als er sagte, die Grenzwertfestlegungen in Europa würden de facto nur mit Elektromobilität erreicht werden und damit sei es nicht mehr technologieneutral und es müsste technologieneutral sein. Darin steckt die ganze Krux. Erstens, wenn ich einen Grenzwert vorgebe, gebe ich ein politisches Ziel vor und gebe keine Technologie vor. Was er bemängelt hat, ist, ich kann nicht mehr mit der bestehenden Technologie das erreichen. Ich muss mich ändern und das möchte ich nicht und das möchte sich vielleicht ganz Deutschland nicht, um es mal etwas pauschal zu sagen, zumindest aus seiner Perspektive. Und das kann einen zum Wahnsinn treiben. Diese Haltung, und ich merke, dass sie so ein bisschen, also ich hatte das zwischendurch, bin ich durch die Landschaft gelaufen, habe gesagt, diese Republik in Aspikt macht mich krank fast, weil es einfach sich nichts bewegt und wir reden darüber und wir formulieren neue Rechtsprechungen und neue Regulierungen so, dass auch jede kleine Fußnote bedacht worden ist, damit sich nichts ändern muss. Wir haben uns aber total toll fühlen, dass wir ja was getan haben, weil wir was auf Papier geschrieben haben. Statt aufs Ergebnis zu gucken, sagen, was hat sich denn geändert? Nichts. Das ist in vielen politischen Bereichen so. Es gibt auch einen eingebauten Stabilitätsfaktor in der bundesrepublikanischen Demokratie, aus bekannten Gründen. Aber das führt nicht zu Fortschritt. Und der Fortschritt kommt nur, wenn ich den Komfort von heute durch das Potenzial von morgen austausche und darauf mich fokussiere, was kann es morgen sein. Und die Reaktion, die du genannt hast, ja, es ist eine Reaktion und es ist manchmal bedauerlich, weil es wird, die Elektromobilität, ja, wurde heute von Arkenenius und dem vertraue ich da auch, ich glaube auch, dass er sagt, das ist die IAA der Elektromobilität. Das Traurige war, dass 2013 das eben auch schon war und das ist jetzt auch ein paar Jahre her. Und wir da nicht jetzt in Deutschland die Trailblazers sind. Es erinnert mich ein bisschen an die Eisenbahn, ehrlich gesagt. Also im Endeffekt haben die Engländer das erfunden und haben sich dann zurückgelehnt und haben gesagt, das war's jetzt, fertig, und sind jetzt nicht diejenigen, die, sage ich mal, den Schienenverkehr weltweit führend revolutionieren auf der industriellen Art und Weise. Und es ist nicht, dass ich jetzt quasi die Doomsday ankündigen möchte, aber es ist schon da, es besteht die reale Gefahr. Das ist keine Vorhersage, sondern einfach ein Hinweis, dass man, ich hätte jetzt bis vor kurzem noch gesagt, heute weiß ich es nicht und sage auch nicht das Gegenteil, dass man mit dem Status quo sich zu sehr zufrieden gibt und endoptimierte Verbrennungsmotoren in endoptimierten Autos hat für den privaten Nutzer. Und darin zu gut ist und zu erfolgreich und zu sehr spitze, um tatsächlich zu sagen, aber das Modell funktioniert für morgen nicht mehr. Und deswegen ist es gut, dass es Tesla gab, gibt, aber gab schon vor, die sind ja jetzt auch nicht gerade gestern schon, und ich die Frage immer wieder gestellt habe, auch intern, sagt, wenn wir heute neu anfangen würden, wer würde denn einen Verbrennungsmotor bauen? Wer würde denn auf die Idee kommen, ich will Mobilität machen, ich baue jetzt mal, wisst ihr was, ich erfinde jetzt mal ein Auto, das Leute privat kaufen sollen mit einem Verbrennungsmotor. Mit 4 Sitzen, wo normalerweise 1,01 Personen drin sitzen. Kein Mensch oder wenige Menschen kämen auf diese Idee. Es gibt viele Aspekte, und ich möchte nicht alles in meinem Kamm stellen, aber wie gesagt, es ist eine Reaktion, ja. Es ist eine, andererseits muss man auch sagen, das ist auch etwas, was ich mit der Zeit gelernt habe. Manche Sachen funktionieren auch zu schnell auch nicht. Da gibt es das Beispiel von Better Place. die quasi zeitgleich mit Tesla angefangen haben. Ein revolutionäres Projekt, was übrigens Tesla ursprünglich auch hatte, mich Batterieaustausch zu integrieren. Und es jetzt es nicht mehr gibt. Obwohl es dieses ganze Thema Reichweitenangst und dergleichen und Battery Degradation irgendwie kaufmännisch gut gelöst hätte. Und manchmal die deutschen Unternehmen, das gilt jetzt nicht nur für die Automobilindustrie, nicht ganz in der Speerspitze stehen, aber nachher das Ding durchziehen und auf den Markt bringen. Im konkreten Fall würde ich das jetzt als Entschuldigung aber nicht gelten lassen.
Ja, ich stimme dir zu. Ich finde es, ich habe mich immer gefragt, wie kann es denn sein, also vor allen Dingen jetzt, wo, wenn man jetzt zum Beispiel einen Herbert Diess nimmt zum Beispiel, der jetzt halt das Announcement macht, ist quasi das All-In als Konzern. Natürlich je nach Marke dann, aber eigentlich schon im weiten Sinne des Wortes. Warum erst jetzt? Und hat es einfach gedauert aufgrund der schieren Größe, die man ist? Oder war es einfach, dass es wirklich erst Überzeugung da sein musste? Weil das Ding ist, ich hatte auch letztens so ein interessantes Gespräch mit einem, der nicht mehr in der Automobilbranche ist, aber noch immer im Mobilitätsbereich unterwegs ist, der Meinung war, okay, ein Konzern wie zum Beispiel der Volkswagen-Konzern mit der einmal dem finanziellen Volumen, was da ist, und gleichzeitig aber auch im Endeffekt dem R&D, was noch im Backbone ist, ist sehr schwer zu Fall zu bringen. So, und dass im Endeffekt da, dass man sich aufrappeln kann, dass man sich zum Beispiel von so etwas wie einem Dieselskandal eigentlich finanziell erstmal locker aufrappelt, auch wenn sagen wir mal, eine sehr optimistische Aussage ist, aber dass man den Switch auf jeden Fall bringen kann. Und ich habe mich gefragt, okay, ist es A, einfach wegen der schieren Größe, oder war es wirklich, weil da Shareholders, weiß nicht, Executive, was war der Grund, dass man jetzt erst sagt, 2019, fast 2020, ja, all electric, und du sagst es gerade eben, 2013 war aber auch schon electric.
Und vor dem Hintergrund würde ich immer sagen, und das gilt jetzt nicht nur Volkswagen, sondern prinzipiell, es gilt nur das Ergebnis. Es gilt nicht die Ankündigung, es gibt nicht das eine Modell, all das zählt nicht. Auch heute nicht 2019, wir müssten viel weiter sein. Was führt dazu, bei Volkswagen oder jedem anderen Unternehmen, würde ich sagen, natürlich ist ein großes Unternehmen schwerfälliger, dafür gibt es hochbezahlte CEOs und eine ganze Mannschaft von anderen Leuten, die da tätig sind, um solche Schiffe zu steuern. Reine Schwerfälligkeit, das ist, oder einfach Größe und deswegen großer Tanker und dass es eben umzusteuern ist, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es so etwas gibt wie Organizational Behavior, dass quasi Organisationen ein Eigenleben haben, die selbst, wenn man Leute austauscht, fortbestehen. Also sprich, die Organisation formt die Menschen und nicht umgekehrt, wenn man eben nicht klar reingeht und sagt, ich ändere das jetzt. Deswegen wäre ein Vortrag von Frau Rometty auch so interessant, dass sie die International Business Machines betreut, eigentlich die sehr viel über Menschen gesprochen hat und hat gesagt, wenn man die Leute nicht A, neu und anders arbeiten lässt und B, auch andere Maßstäbe ansetzt und auch neue Skills, dann geht es nicht. Ich glaube, das ist ein Change Management, und Change Management ist nicht nur Technologie, sondern im Endeffekt ist Technologie ein Tool. Und warum erst jetzt? Ich glaube, das ist die süße Verlockung des bestehenden Umsatzes. Und natürlich, Daimler hat mit Car2Go Floating Carsharing erfunden und war damit dann auch bald erfolgreich, aber natürlich nie auch nur ansatzweise in den Umsätzen, in dem Bereich der Umsätzen, die eben das Kerngeschäft hat. Und sich davon frei zu machen, bedarf schon einer gewissen Not. Und zwar einer Not, die innerhalb von den Amtszeiten von CEOs zu rechnen ist. Und das hat aber auch mit einer Gesellschaft und einer Haltung zu tun, die eben sagt, wir wollen mehr und nicht, wir wollen behalten. Und man ist in Deutschland nach wie vor einer Gesellschaft, die erstmal, wenn man Änderungen sagt, erstmal Technikfolgenabschätzung ausruft und sagt, lass uns mal gucken und not mal backyard und all die anderen Geschichten, statt zu sagen, wir glauben an ein besseres Morgen.
Also glaubst du wirklich, dass, also würdest du sagen, dass Kultur, vor allen Dingen sagen wir mal die deutsche Kultur, auch ein wichtiger Punkt ist, der damit reinspielt?
Ich würde es jetzt nicht eine quasi inhärent deutsche Kultur nehmen, weil wir haben in der Geschichte gesehen, dass es verschiedene Situationen gibt, wo es durchaus Aufbruchstimmung gibt. Es ist, ich sage, ich würde die momentane hiesige Stimmung ist sehr statisch und sehr bewahrend. Und zwar jetzt nicht in dem nachhaltigen Sinne von die Schöpfung bewahrend oder nachhaltig sein, sondern einfach sagen, Status quo, was wir haben, haben wir. Statt zu sagen, lass uns gucken, was morgen vielleicht komplett anders sein kann und das Risiko einzugehen, auch alles oder vieles zu verlieren auf dem Weg, aber daran zu glauben, dass da auf der anderen Seite eine noch bessere Zukunft ist. Und diese Risikofreudigkeit, die Ungeduld mit dem Heute, die ist uns sehr abhanden gekommen. Und ich glaube, dass sie wieder zurückkommen kann und ich sehe auch wieder Ansätze. Also Fridays for Future hat im Bereich Nachhaltigkeit definitiv hier Bewegung ins Spiel gebracht und Gott sei Dank. Aber es ist jetzt nicht so, dass vor gefühlt 50 Jahren, das ist länger als 20 Jahre, glaube ich, hat ja mal ein Bundespräsident gesagt, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Das wurde jetzt sehr viel häufiger schon gesagt und zu verschiedenen Themen. Und zu sagen, wir können uns eigentlich wirklich eine andere Zukunft vorstellen und da wollen wir hin, weil das in unserem Lebenszeitraum auch durchaus machbar und erstrebenswert ist. Das ist etwas, was wahrscheinlich, wo es in Deutschland Zeit braucht.
Brauchte. Und du hast es jetzt gerade das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Nachhaltigkeit ist ja etwas, was jetzt im Endeffekt wirklich alles durchdringt. Also egal welcher Bereich, es ist nichts verschont davon im Endeffekt und deshalb halt auch das Vertical Mobility im Endeffekt. Mhm. Du hast gerade Greta Thunberg angesprochen, hast aber vorhin auch gesagt, ja, damals in den 80ern gab es halt auch schon diese Awareness, okay, für das Thema Nachhaltigkeit. Und was ich jetzt spannend finde, du hast natürlich auch viel im Bereich Communications gemacht, Marketing auch. Mhm. Warum glaubst du, dass es halt, dass die Komponente Technologie so eine wichtige Rolle spielt, dass die Awareness für Nachhaltigkeit im Endeffekt jetzt global so krass gestiegen ist, dass, keine Ahnung, zum Beispiel ich weiß gar nicht, wie alt die ist, 13 oder so, irgendwie, keine Ahnung, wie viele Millionen Follower auf Instagram hat und damit mit so einer PR dann quasi ja durch die Welt reist. Also ist das die Erklärung dafür oder warum? Oder würdest du sagen, okay, es gibt noch andere Komponente, die so wichtig sind, dass Nachhaltigkeit jetzt quasi alles durchdringt und dass irgendwie jeder Konzern, okay, auch wenn sie sich immer auf die Fahne geschrieben haben, aber jetzt erst recht auf die Fahne schreiben, dass Nachhaltigkeit super wichtig ist?
Ich glaube, dass wir tatsächlich an einem Punkt sind, dass einerseits die Zeit reif war, dass man das politische Wollen, das gesellschaftliche Überzeugen, auch die persönlichen Überzeugungen so sehr Mainstream geworden sind und dass der Gap zu dem, was wir tatsächlich alle tun, sowohl gesellschaftlich als auch einzeln, ein gewisses Unwohlsein ausgelöst hat. Ich glaube aber auch, dass Technologie sagt und zeigt heute, allen voran auch Artificial Intelligence, dass es eben geht. Es ist jetzt eben nicht eine Utopie, dass wir diese Lösung finden können, sondern wir haben die Tools vor uns. Wir sehen sie in Anwendung, was geht. Wir können das. Es ist nicht, also das, was wir uns heute vorstellen, ist ja nichts, was man sich nicht vorher schon vorstellen konnte. Aber das, was wir uns heute vorstellen können, ist sehr viel näher an dem dran, was wir tatsächlich industrialisiert, also nicht nur im Labor, umsetzen können. Und ich glaube, dass das zusammenkommt. Einerseits eine Vermainstreamung eines nachhaltigen Gedanken. Also die Grünen in Anfang der 80er waren eben die Öko-Idioten mit den Latschen und ungewaschen und haben immer höhere Umfragewerte, als sie nachher bekommen. Das ist dann das Schicksal dieser Partei. Aber eben auch mittlerweile eine CSU, die ökologisch plötzlich links überholen möchte. Verbalisiert aktuell, also von daher auch dort mit einem Fass Salz zu genießen. Aber das hätte man sich vorher nicht vorstellen können. Und ich glaube, dass aber es gleichzeitig auch allen klar ist, einerseits unsere Lebensgrundlagen und vor allen Dingen unserem Wohlstand. Vielleicht gehe ich nicht noch in Rente und werde irgendwann mit dem, was ich zurzeit habe, einfach umgehen können. Vielleicht betrifft mich das tatsächlich in meiner eigenen Lebensphase schon. Es betrifft vor allen Dingen auch die nachfolgende Generation natürlich noch stärker. Dieser Gedanke, wir haben die Welt von unseren Kindern nur geborgt, war früher so ein Fantastenspruch, wo in einer Zeit, wo dann gesagt wird, Entschuldigung, Kinder sollen dankbar sein, dass sie die Welt bekommen, die sie von ihren Eltern, Großeltern ehrenhafterweise dann übernehmen dürfen. Also diese Umkehrung dieses Gedankens ist mittlerweile nicht mehr so skurril wie damals bei der Gründung der Grünen, um jetzt nicht nur die Partei zu nehmen, sondern auch irgendwie überhaupt die ganze Umweltbewegung. Ich selber habe früher gestreikt in der Schule, auch für die Umwelt. Wir haben es nur nicht so kommunikativ so gut gemacht, dass wir den Freitag ausgewählt haben und dann daraus den Fridays for Future gemacht haben. Aber es gibt solche Momente, wo es also ein Enough is Enough Moment gibt, und der kommt wahrscheinlich eher aus den jüngeren Generationen als aus den älteren. Und weil es auch ein Gap gibt, und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man, es gibt auch einen sozialen Aspekt dazu, weil nämlich das Wohlstandsversprechen, das quasi immer mitschwingt. Ich habe plötzlich, also nicht plötzlich, sondern schon lange in Gefahr ist oder als Farce rauskommt. Also das ganze Rentensystem und all diese ganzen Geschichten. Wir alle wissen für einen Fakt, dass das nicht funktioniert und dass quasi im Endeffekt ist ein Generationenvertrag ein Vertrag auf Kosten der Jungen ist. Wir wissen für einen Fakt, dass wir, wenn die Umwelt so weiter verpesten, dass wir das nicht machen können. Und wir haben die positive Erfahrung, dass wir eben bis vor kurzem kein Waldsterben mit Sau und Regen mehr hatten, obwohl wir ihn früher hatten, weil wir die Luft tatsächlich sauberer bekommen haben. Dass jetzt Wälder sterben, weil sie quasi verdorren und natürlich es auch Schadstoffe gibt in diese Kombination und sie anfälliger macht für die ganzen Geschichten, das kommt jetzt wieder. Aber wir haben gesehen, was wir alle schon erreichen konnten. Man kann in Flüssen wieder schwimmen, die, als ich Kind war, weil der Gedanke, in Flüssen zu schwimmen, etwas, was man früher getan hat vor der Industrialisierung. Und das sind, also einerseits die Erinnerung, wir können ändern, der Druck, dass wir es ändern können, und wir haben die Möglichkeit, eine Technologie es auch tatsächlich zu ändern. Und dann eine Jugend kommt und sagt, und was ist jetzt? Just get to it. Und auch da eine Ungeduld zu haben, zu sagen, es kann doch wohl nicht sein, Arschgeigen, auf Deutsch gesagt, dass ihr jetzt einfach so weiter tut, weil ihr irgendwie quasi euer Reihenhaus so toll findet. Das, was wir eben nicht mehr haben werden, also Mieten ja auch irgendwie in astronomischen Höhen mittlerweile und Immobilienpreise, all diese ganzen Geschichten quasi ja auch auf Frage gestellt werden, sagen, also wir haben nichts zu verlieren, offensichtlich. Wir haben alles zu verlieren, weil wir noch nichts haben und werden auch nichts mehr haben. Und ich glaube, dass das so ein Momentum bringt, zu sagen, ja, wir können nicht mehr so weitermachen.
Ich möchte jetzt eigentlich, ich versuche jetzt The Bridge zu machen, auch wenn es relativ komplex ist. Und zwar vom Thema E-Mobilität und im Kontext jetzt Nachhaltigkeit. Fakt ist ja, wir Menschen oder wir könnten viel für Nachhaltigkeit tun, wenn wir das, was schon existiert, besser nutzen. Da auch der Gedanke Sharing Economy, und da will ich jetzt eigentlich die Bridge zu machen. Ich will aber vorher noch einmal kurz auf das Thema Elektromobilität eingehen. Herbert Dies hat jetzt auch vor kurzem eine Aussage gemacht, dass er sagt, okay, eins jetzt, sagen wir mal, der Ziele, die wir jetzt erreichen müssen, um, sagen wir mal, E-Mobilität wirklich green zu haben, ist, dass wir halt den Strom, den wir heutzutage haben, immer noch aus Braunkohle beziehen, so. Dass man halt von da aus weggeht. Okay, das ist ein erster Schritt.
Zweiter Schritt ist aber, sagen wir mal, wir haben jetzt die ganzen Combustion Engines, die wir auf den Straßen haben, die ganzen Millionen, Abermillionen Autos, die wir haben, die, und es werden ja immer mehr, Jahr für Jahr immer mehr Autos produziert. Und jetzt sind wir in der Transition, wo wir sagen, okay, wir wollen jetzt E, weil das halt more sustainable ist. Gleichzeitig gibt es aber dann wieder diese Meinung, die Vertreter, okay, aber was ist mit den ganzen Lithium-Batterien und keine Ahnung, irgendwie Seen trocknen aus und was auch immer. Das sind ja trotzdem alles Punkte, wo man sagt, okay, tritt das dann nicht irgendwie in den Schatten? Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, du kannst gleich darauf gehen, dein Comment zu geben. Der Gedanke von Sharing Economy, auch wenn der so schön, wie er gepictured wird, immer von den Companies natürlich, wo eine Menge Geld natürlich auch wiederum hinter steckt, ist ja, okay, das, was schon existiert, besser zu nutzen. Und dann kommt da dieser Punkt Urbanisierung nochmal dazu. Mhm. Wenn wir uns aber mal Deutschland anschauen, du bist in Berlin, wir kennen beide Deutschland, wir wissen, wie es in Deutschland aussieht. Wie viel Einwohner hat Berlin? Und was ist danach die nächstgrößte Stadt? Und wo wohnen die meisten Menschen in Deutschland? Hat natürlich auch was damit zu tun, einfach, dass Deutschland so gut geht und dass es sehr viele Arbeitsplätze im Nichts, in Anführungsstrichen, nichts gibt. Sharing Economy, also bei aller Liebe. Ich würde gerne einen Sharing-Dienst im Mobilitätsbereich benutzen, aber wenn ich nicht in Berlin wohne oder nicht in Hamburg wohne oder in einen der großen Städte, die wir in Deutschland haben, dann funktioniert es nicht. Also das ist quasi die Bridge, die ich machen möchte. So, und jetzt kannst du auf den ersten Teil kommentieren
und dann
auf den zweiten.
Also der erste Teil, meine Aufmerksamkeitsspanne nochmal zu refreshen, ist natürlich Elektromobilität und wie es mit der Nachhaltigkeit aussieht.
Richtig.
Also erstens, klar, wir können nicht die Nachhaltigkeit, die wir in der Produktion und in der Gesamtbetrachtung eines jetzt herkömmlichen Autos gewonnen haben, wieder quasi von vorne anfangen, wenn wir plötzlich batterieelektrische Autos haben. Aber ich glaube, der Punkt, dass wir nachhaltig produzieren müssen, dass seltene Erden eben zwar nicht so selten sind, aber so selten sind tatsächlich, weil sie eben in ihrem Abbau sehr umweltschädlich sind oder sein können, je nachdem, wie man es macht. Dass wir das Thema immer haben, welche Art von Auto auch immer, mit Konfliktmaterialien, dass wir da also auch die soziale Nachhaltigkeit wirklich bis zurückverfolgen müssen. Das ist ein Given. Das heißt also, es ist nicht egal, ich möchte es deswegen nicht wegtun, sondern es ist etwas, egal was wir tun, egal was wir tatsächlich bauen, es sei denn, wir gehen zurück in die Höhlen, wird diesem Diktum der Nachhaltigkeit in der Produktion und der Gesamtwertschöpfung der Lieferkette immer bestehen. Und das ist da eben auch der Fall. Was sich ändert, ist, dass ich lokal emissionsfrei bin und natürlich auch der Stromenergie nachhaltig oder aus erneuerbaren Quellen kommen sollte, gewonnen werden sollte. Das war aber tatsächlich auch immer die Position der deutschen Automobilindustrie, zu sagen, wir müssen aus zusätzlich gewonnenem Strom die Elektromobilität vorantreiben. Wir können nicht quasi wir müssen den Strommix quasi mindestens entsprechend dem immer wieder verändern. Der Vorteil von Elektromobilität ist, es ist eine bekannte Technologie. Also Stromnetze gibt es weltweit jetzt schon eine ganze Weile, auch wenn es nicht die gleichen sind, die wir hier brauchen. Batterietechnologie gibt es in vielen Branchen schon und es gibt eben auch de facto jetzt eine vorläufige Entscheidung dazu, dass es eben, wenn wir Antriebe, es ist eigentlich immer elektrisch, die Frage ist, was ist dahinter, ist es ein Fuel Cell oder Battery Electric, und dass wir jetzt eben mit den Stromnetzen, die wir haben, und dann quasi also mit einer Ladeinfrastruktur, die Strom liefert und nicht Wasserstoff, umsetzen. Das ist das eine. Das heißt, wir können auf eine Konvergenz von verschiedenen Industrien da zählen, und deswegen ist das auch der schnellste Weg voran. Gleichzeitig ist es auch vollkommen klar, dass wir nicht Elektroautos, dass wir nicht Verbrennungsmotoren mit Elektromotoren austauschen können. Dann haben wir immer noch mehr Autos. Das Thema dass wir jetzt über Mobility as a Service sprechen und sagen, das ist doch eigentlich, die Sharing Economy ist doch dazu die Lösung, hat zwei Aspekte. Klar, ich ersteige eine Effizienz eines wie auch immer gestalteten Geräts oder Fahrzeugs enorm, wenn es nicht 23 Stunden lang rumsteht. Es ist aber auch so, dass das Auto unter anderem so attraktiv ist, weil es der Personal Space ist. Diese Privatheit, dieser ruhige Ort, den hat mal eine ehemalige Kollegin sehr, sehr gut beschrieben. Der sagte, ich liebe meinen Job, ich liebe meine Familie und dazwischen hätte ich gerne Ruhe. Und deswegen ist sie zum Beispiel, und hat gesagt, deswegen fahre ich nicht S-Bahn, obwohl ich direkt eine S-Bahn-Strecke zwischen Arbeit und Job wohne. Und das ist, da kann man jetzt sagen, sollte es nicht machen, das macht keinen Sinn, sie steht dann im Stau. Ja, sie steht aber in ihrem Stau und hat wirklich Ruhe im Karton. Und das war für sie wichtiger, als in S-Bahn zu sitzen, um arbeiten zu können und was auch immer, aber mit den ganzen Leuten und der ganzen Sachen mehr. Ich denke, wenn wir über das Thema Mobility as a Service sprechen, müssen wir nicht nur über das Thema Bird oder Lyft oder wie auch immer sprechen, sondern wir müssen eigentlich über das sprechen, was wir schon kennen. Nämlich das schöne Wort, deutsche Wort Verkehrsverbund. Wenn wir uns die Anfänge von U-Bahn und S-Bahn angucken, waren die tatsächliche Treiber von Wachstum. Das heißt, man hat irgendwo eine Straßenbahn und eine U-Bahn am besten noch hingebaut und zack, ist diese gedieh diese Gegend, weil sie am Netz angeschlossen war, wie es vorher eben nicht war. Und es war ein sehr, sehr attraktives Angebot. Und dieses Wort attraktiv ist sehr wichtig, wenn wir heute an ÖPNV denken, den wir nach dem Krieg nochmal so in den 70ern bis Anfang der 80er in Westdeutschland vorangetrieben haben und dann eigentlich hier in den Schoß gelegt haben, hauptsächlich. Und dann hatten wir relativ abgeranzte U-Bahn-Station, relativ abgeranztes Fahrzeug. Wir erleben es in Berlin, dass wir natürlich auch dann auf Verschleiß gefahren haben und ein S-Bahn-System haben, was bis heute nicht das, was sie vertraglich zu liefern haben, darstellen können, weil sie einfach nicht genug Wagen haben. Das ist die diese groteske Vorstellung, muss man erstmal wirklich auf der Zunge sich zergehen lassen. Dann wissen wir, wie weit wir entfernt sind von dem, was ein Verkehrsverbund mal war, in diesem enormen Effizienzgewinn zu sagen, da gibt es nicht nur AG, die ein Netz haben und Siemens, die ein anderes Netz haben, sondern zu sagen, wir brauchen ein einheitliches Tarifsystem, wir brauchen einheitliche Fahrpläne, wir brauchen Übergangspunkte. Das ist das, wo wir heute wieder sprechen. Das ist ein Déjà-vu. Damals wurde gesagt, also wurde es über staatliche Maßnahmen geregelt. Das ist jetzt nicht zwingend das, was ich glaube, was wir heute brauchen. Wir brauchen aber diese Vernetzung, dass wir tatsächlich Sachen attraktiver machen dadurch, als eben im Zweifel der Privatraum eines eigenen selbstbesessenen Autos ist. Und das ist a tall order. Das heißt aber, das ist die Benchmark, die wir erreichen müssen, um tatsächlich etwas zu machen, wo gesagt wird, das passt für mich. Weil ich würde ja fast sagen, es reicht nicht nur in Berlin zu wohnen, um Mobility as a Service zu nutzen. Man muss im ersten S-Bahn-Ring wohnen. Sonst macht es schon keinen Sinn mehr. Das heißt, es gibt eine ungeheure Anforderung an diese alte Tante ÖPNV, die deutlich besser sein kann. Das ist gar nicht diesen Verkehrsgesellschaften alleine vorzuwerfen, sondern die sind ja auch jahrzehntelang chronisch unterfinanziert worden, weil sie eben nicht mehr entwickelt worden sind, weil es anderen Fokus gab. Das ist, Infrastruktur ist ein, es ist quasi die Lebensader von öffentlichem Leben, von arbeitsteiligem Leben, von allem. Und man kann sich da sehr, sehr, sehr viel vorstellen und das müssen wir, da müssen wir hin. Und dann ist auch nicht mehr die Frage, ob jetzt quasi das, was wir heute als Mobility as a Service kennen, also sprich einzelne Dienste dort Sinn machen, sondern ob es, wie das Mobilitätssystem insgesamt funktioniert. Und nochmal zum Thema Land und dass so viele Leute eben nicht, sondern es würden viele Leute in wohlhabenden kleinen Mittelständen, Städten, in Baden-Württemberg, anderen Bundesländern verneihen, ist natürlich auch, dass also es spricht ja nichts prinzipiell gegen ein Auto oder es spricht auch prinzipiell nichts gegen ein Privateigentumsauto, genauso wie auch gegen einen Elektroscooter, den man privat besitzt, ja nichts prinzipiell spricht. Das heißt, es geht um einen neuen Verkehrsmix, aber der eben nicht nur eine irgendeine Salatsoße ist, sondern es ist tatsächlich ein integriertes System und dafür braucht es AI. Dafür braucht es tatsächlich, es braucht diese ungeheuren Daten, um diese Effizienz aus dem Bestehen und dem, was wir uns neu entwickeln, rausholen zu können, und die Effizienz nicht im Sinne nur von, dann nutzen wir das Gerät halt etwas mehr, sondern auch tatsächlich diesen Effizienzgewinn, den man persönlich selbst als Nutzer erleben kann, sagen, cool. Also früher, jetzt mal ein Beispiel zurück, es gab eine Zeit in New York, die ist auch vorbei, weil auch dort jahrzehntelang unterfinanziert wurde, da sind selbst CEOs mit der U-Bahn gefahren. Weil es einfach ein No-Brainer war, zu sagen, ich komme am schnellsten von A nach B dahin, das ist für mich tatsächlich bequemer, als hinten im Lincoln in der Limo zu sitzen. Es war einfach klar. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, weil das, also relativ abgeranzt, auch Ausfälle, wie auch immer, überlastet, all diese ganzen Geschichten, die wir weltweit kennen. Aber diese Art von auch sozialer Durchlässigkeit in solchen Systemen, weil es ist eben keine Frage des, kann ich es mir leisten oder nicht, war, sondern sagen, nee, das ist einfach das bessere System. Und da müssen wir hinkommen.
Ja, das sind auf jeden Fall sehr spannende Punkte, die du da gerade nennst. Und ich glaube auch, also wenn ich zum Beispiel, wenn ich mir Deutschland anschaue, ich glaube, es gibt keine Organisation, die wahrscheinlich so viel Hate abbekommt wie die Deutsche Bahn. Oder sagen wir mal, in der Stadt, in der man dann ist, also jetzt rein von meinem persönlichen Gefühl an der Stelle, oder in der Stadt, in der man dann ist, der öffentliche Nahverkehr in general. Aber wenn ich mir dann zum Beispiel, das Problem ist, was ich immer so sehe, ist, und jetzt will ich halt in sagen wir mal, so ein bisschen politische Richtung gehen, gleichzeitig wird halt auch immer propagiert, oder beziehungsweise, was heißt propagiert, es wird immer kommuniziert, okay, pro Europa, pro Europa, pro Europa. Und wo ich dann nicht verstehe, okay, aber bei so einem wichtigen Thema, und du sagst ja, es ist absolut richtig, Mobilität ist etwas, was eine Ökonomie beziehungsweise eine Gesellschaft halt produktiv macht. So, und bei so einem wichtigen Thema, warum lernt man denn nicht voneinander? Und wenn ich dann zum Beispiel gucke, und wenn ich jetzt sagen würde, wenn sich einige sagen, ja, okay, kann man nicht vergleichen, wenn ich jetzt zum Beispiel in Holland anschaue, so, und wo man in Holland im Endeffekt zum Beispiel ein System hat, was für öffentlichen Nahverkehr ist, und also sprich Straßenbahn, Bus, whatever, und Zug, im ganzen Land hat man ein Kartensystem, wo ich eine Karte habe, die ich auflade, und ich komme halt von einer Ecke zur anderen Ecke. So, egal was. Und wo man dann sagt, ja, okay, aber die Niederlande, das ist ein spezieller Ort, ist jetzt viel kleiner, sind halt nur, keine Ahnung, 16 Millionen Einwohner und so. Ja, Bullshit.
Was ist denn alles Blabla.
Was ist das denn für ein Argument?
Also, Es ist gar keins. Es fehlt der politische Wille, da haben wir die Kleinstaaterei, und da könnte jeder kommen. Und eben, dass mein eigenes mir wichtiger ist als das Gesamte. Das Thema, eine gemeinsame ÖPNV-App, wenn man jetzt nur mal den ÖPNV nimmt in Deutschland, also nur in Deutschland und nur ÖPNV, noch nicht einmal die anderen Dienste einzubinden. Da hatte mal vor langer, langer Zeit die Deutsche Bahn tatsächlich ein System, die das mir erlaubte. Und das heißt, ich bin in anderen Städten angekommen, wo ich noch nicht mal wusste, mit welchem Kürzel der ÖPNV dort unterwegs war, und wusste aber, ich kann hier mit der App sofort quasi losdüsen, und diese App rechnet selber aus, was eben das günstigste Ticket ist für dem, was ich jetzt gerade hier tue. Statt eben vor diesem Automaten zu stehen, ach, hier gibt es Zonen, gibt es hier Zeitzonen, oder es gibt für alles gute oder schlechte Gründe, es macht keinen Sinn. Gott sei Dank werden die einzelnen Verkehrsverbünde in sich größer und verbünden sich, aber es ist alles viel zu langsam. Es ist auch, fehlte auch wahrscheinlich jetzt in diesem konkreten Fall, und ich möchte, wie gesagt, auch gar nicht den ÖPNV, also die Akteure so sehr da in Pranger stellen, weil sie natürlich auch in einem politischen Rahmen arbeiten, wo ihnen so und so viel Geld zugestanden wird und dergleichen mehr, aber es geht quasi, wir alle müssen doch eigentlich viel, 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 viel mehr wollen, und zwar schon gestern. Und nicht nur, also die Vorstellung, dass man doch mit einer App mal alles bezahlen könnte, was nichts anderes ist als ein Tarifverbund oder zumindest mal ein, es kann ja auch unterschiedliche Tarife geben, weil mittlerweile eine App ja verschiedene Tarife in einen abbinden könnte. Und das ist alles, das hat man sich vor 10 Jahren schon gedacht, weil das iPhone gibt es halt auch schon seit 10 Jahren. Und damit ging ja diese ganze Revolution los. Und das aber alles so, ja und überhaupt und Bedenkenträger und nee, lass uns erstmal hier ausprobieren und sonst etwas. Total zum Kotzen. Total zum Kotzen und es geht uns einfach zu gut. Ja. Und es ist, und das hat dazu geführt, also diese App wurde dann irgendwann mal abgeschafft, weil nämlich die ÖPNVs gesagt haben, nee, möchten wir nicht mehr, die haben also nicht mehr mitgespielt und dann kam ich halt in irgendeiner Stadt an, wo ich noch nie vorher war oder zumindest nicht und bin in ein Taxi gestiegen. Weil ich mir jetzt entscheiden konnte, mich irgendwie vor diesem Plan zu stellen, rauszufinden, was ich wollte oder ich steige ins Taxi mit schneller dort. Ist ja nicht das Ziel, dass Leute so handeln. Aber das ist das Ziel, wie es dann funktioniert, wenn man eben das nicht tut. Und dafür muss man aber diese große Vision haben und sagen, jetzt tun wir alle mal, was wir dafür tun müssen.
Bevor wir haben noch ein paar Minuten, ja. Bevor ich noch auf ein letztes Hot Topic komme, möchte ich noch ein Bold Statement oder eine Bold Question in den Raum werfen. Und zwar, glaubst du, dass Deutschland Status quo auf globaler Ebene eine Leadership-Rolle im Bereich Mobilität hat?
Das ist ja eine klare Ja- und Nein-Frage. Nein. Leadership heißt für mich Zukunft. Das heißt nicht, dass ein anderes Land jetzt zwingend der Fahnenträger ist oder dass Deutschland nicht das Potenzial dazu hätte. Aber wenn ich jetzt einen einzigen Grund nennen sollte, warum ich trotz der starken Automobilindustrie und den tollen Verkaufszahlen und Pipapo und den tollen Produkten und was man alles dazu ins Land führen kann, nennen müsste, dann ist es einfach unser unterirdisches Digitalsystem in Deutschland. Es ist, wir sagen, wir dürfen den Anschluss nicht verpassen. Diese Selbstbelügerei macht keinen Sinn. Wir haben seit mindestens 10, wenn nicht 20 Jahre den Anschluss an digitale Standards in Deutschland verpasst. Wir sind in Europa Schlusslicht. Und das fängt ja schon an, dass wir immer noch irgendwie Kreditkarten als des Teufels sind und so viel Bargeld haben wie kein anderes europäisches Land im Zahlungsverkehr, obwohl wir mal in Europa dieses wunderbare EC-System haben, als sie in USA noch Checks verschickt haben. Übrigens auch in USA, in der Stadt, in der ich sonst auch wohne, in San Diego, man noch nicht mal zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln, öffentlichen Verkehrsmitteln, das gleiche Ticket haben kann. Also solche grotesken Geschichten, also U-Bahn zu S-Bahn funktioniert nicht, oder Trolley to Coaster in diesem Fall. Aber wir sind in Deutschland, um zurück dazu zu kehren, nein, wir sind so weit hintenher, was digitale Standards angeht, wenn wir einfach vom Datennetz und was wir damit machen können, solange wir das nicht aufräumen und uns dort in die Spitze setzen, und das ist ein extrem weiter Weg, das zu machen, können wir nicht allen Ernstes behaupten, Leadership zu haben in einem Bereich, der durch Digitalisierung getrieben wird.
Ich stimme dir absolut zu an dieser Stelle und aufgrund der Zeit würde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil ich glaube, da könnten wir uns jetzt noch ewig in 3 Tage um das Thema unterhalten. Aber ein Hot Topic muss ich jetzt noch vor der letzten Frage. Ich hatte dir schon einen Tipp gegeben, ja. was die letzte Frage sein wird, muss ich noch droppen. Und zwar, als Berliner kommst du ja gar nicht drum herum um das Thema sagen wir mal, Micromobility. Mhm. Und vor allen Dingen, ich sag mal, die heiß diskutierten Scooter. Und ich weiß jetzt nicht, ob du irgendeine Association bezüglich Micromobility hast. Und ich hoffe an dieser Stelle, dass du nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Kooperation mit einem der zahlreichen vierbuchstabigen Companies hast. Aber ich würde gerne deinen Take zum Thema Scooters momentan haben. Ich kann dir kurz mal eingeben. Und zwar, ich habe letztens, wir haben uns letztens darüber noch mit einem Kollegen unterhalten und die Baseline war folgende, und zwar das Scootergeschäft, oder es gibt keinen Markt für Scooter, und im Scootergeschäft zu sein oder ist quasi das the worst case possible. weil die Partei gewinnt, die den größten Cash-Bucket im Endeffekt im Nacken hat. Weil es ein absolutes Race to the Bottom ist. Es gibt keine Switching-Cost für mich als Customer von einer Brand auf die andere zu jumpen. Das zu dem Thema. Gar nicht mal, um jetzt nochmal den Sustainability-Aspekt hier reinzuwerfen, da hat sich noch eine andere Diskussion. Ja, natürlich kann man darüber streiten, ob das jetzt hier Sustainability irgendwie ist, weil die ja zu Tausenden produziert werden und keine Ahnung, habe ich jetzt auch mal nachgelesen, ich weiß jetzt nicht, ob das ein absolut liable Fact ist, aber mit dem Lifecycle eines Scooters im Endeffekt, der ja auch irgendwie angeblich bei unter 30 Tagen liegen soll, wobei das jetzt auch verbessert werden soll, war eine andere Meinung, ja, aber es ist quasi diese Transition, in der wir jetzt gerade sind. Es ist wieder ein Werkzeug, es ist wieder ein Ding im Endeffekt, was jetzt quasi noch mehr Player irgendwie motivieren kann und woraus vielleicht noch mehr Dinge passieren können, die am Ende des Tages irgendwie einen positive Impact haben. Wo ich sage, okay, kann man so in Frage stellen. Also, dein Take dazu.
Sind ja zwei oder mehrere Teile. Ich würde mal jetzt zwei Aspekte adressieren. Das eine ist der Aspekt Business Case. Viele neue Startups, also Startups, die jetzt sehr, sehr, sehr groß in Unicorns sind oder jetzt auch in die Börse gehen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie keinen Gewinn machen, im Gegenteil, sondern Cash verbrennen. Das ist nicht den vier Buchstaben, ich habe gar nicht daran gedacht, dass sie alle vier Buchstaben haben, aber egal, das sind diesen Micro-Mobility-Unternehmen, ist es nicht eigen, aber sie gehören definitiv dazu. Und es gibt auch keine Wechselkosten oder quasi abgesehen davon, dass man eben halt die Apps runterladen muss und dass ich da registrieren muss, kann ich auch ständig gucken, was da Sache ist. Das war bei Car2Go und DriveNow ebenso, da hat man geguckt, was halt um die Ecke steht. Hatte vielleicht im zweiten Aspekt eine Frage, welches Fahrzeug ich dann noch präferiere. Ich glaube, dass was Sustainability oder sonst etwas angeht, ich glaube, es gibt einen Aspekt, der ist tatsächlich valide. Und das hat diesen enormen Zuspruch, die diese Dinge haben. Wir haben letztes Jahr eine Studie gemacht zum Thema How to make more people ride more or get out of cars, basically. Und da gab es, und was so Motivatoren sind, Leute, dass Leute aus ihrem Auto raussteigen. Das haben wir untersucht in Berlin und in San Diego. Zwei Städte, die in manchen Bereichen ähnlich sind, in anderen Teilen komplett unterschiedlich, Topografie und solche Geschichten und Density und überhaupt was ÖPNV angeht. Und das Spannende war, dass es an den Kernfaktoren das absolut synchron war. Also bis zum letzten Prozentpunkt synchron, nämlich, dass sie gesagt haben, es macht Spaß und deswegen mache ich das. Und deswegen lasse ich auch zum Teil mein Auto sogar stehen. When's the last time you heard that somebody had fun in urban traffic? Also das ist nicht zu unterschätzen, was das plötzlich für ein befreiendes Moment ist. Und im Endeffekt werden Verbraucher entscheiden, was erfolgreich ist. Nicht unsere Konzepte, nicht Technologie, sondern der Verbraucher wird oder der Nutzer wird entscheiden und die Nutzerinnen, um jetzt nicht mal nur in männlicher Form zu sprechen, werden entscheiden oder entscheiden jeden Tag, was Erfolg haben wird und was nicht, was die User Experience ist. Und da können die Dinge offensichtlich was. Und es wird viel darüber gesprochen, ja, die Dinge landen in irgendwelchen Krachten oder zurzeit und sind nicht sustainable. Ich nehme das ernst von außen betrachtet. Nein, ich habe kein Stake in irgendeinem Unternehmen, ich habe immer diesen Fokus darauf, was funktioniert, was hat und das Funktionieren heißt, was funktioniert am Markt, weil das der größte Hebel ist, wirklich eine Änderung voranzubringen und offensichtlich they're on to something. Das ist ein Aspekt, den man berechnen muss. Und da gibt es natürlich viele Untersuchungen. Sind das wirklich Zubringer zum ÖPNV oder nicht? Dann sage ich, Leute, gut, der ÖPNV sieht auch aus, wie er aussieht. Also das ist auch nicht von heute auf morgen offensichtlich zu ändern, aber man sollte sich sputen. Es ist quasi, also die bringen da einen Gedanken mit, der für mich vielleicht sogar der crucial moment ist, zu sagen, nämlich die User Experience hat offensichtlich einen Vorteil und da gibt es einen Bedarf. Und ob es das ist oder nicht, also wie gesagt, Carsharing gab es auch schon 20 Jahre, bevor Car2Go kam. ich bin mir sicher, dass wir noch, also auch weil die Businessmodelle ja noch nicht, offensichtlich noch nicht so funktionieren, dass man daraus Gewinne schöpfen könnte, und das ist ja auch irgendwann mal notwendig. Aber irgendwas ist da extrem losgetreten. Vor 2 Jahren gab es die Dinger nicht. Vor 2 Jahren wurde solche Unternehmen erst gerade die ersten gegründet. Das muss man sich wirklich überlegen. Tesla ist dagegen ein Dinosaurier. Das heißt, da ist was. Da gibt es bestimmt Strohfeuer zwischendurch, aber ich würde sich im Bauschenbogen verdammen. Und auch da würde ich eben sagen, lasst uns das Potenzial nicht von den offensichtlichen Shortcomings, die wir zurzeit sehen, verblenden. Aber das braucht natürlich noch eine ganze Reihe. Irgendwas ist da.
Okay, top. Sehr gut. Letzte Frage. Normalerweise ist Benjamin immer derjenige, der dafür verantwortlich ist. Aber ich muss da ja heute einspringen. Und zwar habe ich ja schon gesagt, dass wir der Meinung sind, dass die Leute im Endeffekt die Zukunft shapen oder in der Zukunft arbeiten, auch diejenigen sind, die zum Teil diese Vorhersagen können, zu einem gewissen Teil. Und ob diese Predictions dann jetzt wahrkommen oder nicht, ist einmal dahingestellt. Aber ich möchte dich jetzt einmal abschließend darum bitten, eine Prediction für ein Timeline X abzugeben auf ein Thema, das du selber aussuchst oder ausgesucht hast. Und das einmal als
Abschluss. Das mache ich sehr gerne. Und zwar ist es ein Thema, was ich mir tatsächlich ausgesucht, eine Frage, die ich mir selbst ausgesucht habe oder wir uns im Team ausgesucht haben und gleichzeitig an über 200 Experten gestellt haben. Das heißt, die Antwort, die ich jetzt gleich gebe, ist nicht nur meine eigene, sondern vor allen Dingen diejenigen von den New Ability World und AI Conference Experten weltweit. Und wir haben nämlich gefragt, nicht quasi in ferner Zukunft, was ist die Vision? Weil die sind alle relativ ähnlich und da kann man sich auch quasi schnell einigen. Sondern gesagt, was ist in den nächsten 5 Jahren? Also sprich, also noch 2 IAA und dann zuck, ne, so. Also wenn man jetzt in IAA-Rhythmen denkt, die alle 2 Jahre zurzeit stattfinden, zumindest in Frankfurt. Was wird 2024 den größten Wandel bewirkt haben in der Mobilität? Und da haben wir gefragt nach Technologien, nach Trends, aber auch nach Playern, also Akteuren, wer wird besonders wichtig sein und wer wird auch bremsen? Das waren 5 Fragen, die wir gestellt haben. Und das Interessante war, was gesagt wurde, das wird den höchsten Impact haben, war Mobility as a Service. Was ich daran spannend finde, ist, dass wir damit natürlich einerseits über eher ein System sprechen als eine einzelne Technologie, sondern eher eine Konvergenz. Die braucht, offensichtlich liegt dahinter AI, offensichtlich liegt dahinter Big Data, offensichtlich liegt dahinter Predictive, aber eben auch ein System, was nicht nur einer technologischen Konvergenz bedarf, sondern auch viele, viele Player. Weil, um das auch in der Realität abbilden zu können, nämlich tatsächlich integrierte Systeme, braucht es eben nicht nur irgendwie ein Unicorn oder dass ich dann durchsetze, vielleicht weil sie dann irgendwann doch ein Geschäftsmodell entwickelt haben, was irgendwann mal Gewinn abwirft, sondern es braucht eben auch die Städte, es braucht die Politik, es braucht eben auch die Incumbents und es braucht natürlich vor allem auch die Nutzer. Und die haben gesagt, von allen Sachen, die wir hatten da verschiedene Angebote gemacht haben, war das der Gewinner. Und es war, und ich glaube auch, dass tatsächlich Mobility as a Service den größten Impact haben wird, weil die Not in Städten am größten ist. Das heißt auch, dass es in anderen Bereichen sich nicht so stark ändern wird, oder Mobility as a Service keine Rolle spielen wird erst einmal. Aber im Sinne von Anwendung, was wird am Markt tatsächlich was bewegen, ist das. Und da gibt es eben die größte Not von Staus, von Umwelt, von Luftqualität, allem im Endeffekt, dass man ja sowieso zurzeit in ÖPNV investieren muss, weil es alles nicht mehr richtig funktioniert, weil es unterfinanziert wurde und auf Verschleiß gefahren wurde. Das heißt, es kommt wie so ein Perfect Storm zusammen. Und das sagen eben nicht nur Deutsche, das sagen nicht nur Westliche, sondern gibt es auch irgendwie Aussagen, die eben aus Fernosten dergleichen kommen oder von der südlichen Halbkugel, die quasi mehrheitlich das gesagt haben. Und das ist sehr spannend. Und da wurde auch gesagt, ja, ist übrigens, Startups haben einen enormen Input da. Es ist halt übrigens, es ist sagen, Incumbents werden eine große Rolle haben, aber in beide Richtungen. Nämlich einerseits, ich will mein Geschäftsmodell behalten oder nicht, aber wie gesagt, oder ich fördere es, den Wandel. Können sie beide Richtungen machen. Nutzer wurde gesagt, die haben quasi den größten Hebel, der Make or Break, klar, weil im Endeffekt die entscheiden. Aber Mobility as a Service war der Gewinner dieser Frage, was wird in den nächsten 5 Jahren? Das wird jetzt auch meine Antwort sein. In den nächsten 5 Jahren wird Mobility as a Service tatsächlich den größten Wandel machen. Ob es jetzt tatsächlich einer der 4 buchstabigen Geschichten ist, ist eine andere Frage, weil das ist nur ein Teil eines Puzzles.
Top. Dirk Jürgensen, vielen Dank.
Nicht zu danken, hat mich gefreut.
Top.